Bin ich verheiratet, ist die Frage, wie bin ich jetzt ein Ehemann? Welche Dinge können mir da helfen? Und darum geht es jetzt eben in diesem Seminar. Und wir werden es so machen, ich rede halt mal eine Zeit lang, darum haben sie mich hergebeten und das machen wir halt so. Und dann, wenn Fragen sind zum Schluss, können wir ruhig noch über Fragen reden und so weiter. Gell? Könnt ihr euch völlig frei fühlen. Aber ich beginne mit einem Gebet. Einfach Gott danke für die Zeit, die er uns schenkt, lieber Vater. Es ist einfach gut, wieder zu dir zu kommen, immer wieder, jede Minute unseres Lebens, im Wissen, wie sehr wir dich brauchen und über die Gewissheit, dass wir dich immer haben. Herr, oft spüren wir dich nicht, erkennen dich nicht und doch bist du da. So wie du in allen Dingen bist, die du erschaffen hast, Vater. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du auferstanden bist und lebst, nicht mehr im Grab liegst, dass du nicht irgendwie ein toter Gott bist und wir das Memorium feiern, sondern wir wissen, du bist unter uns. Und in dieser Gewissheit leben und reden wir. Und Herr, hilf uns recht zu lernen und zu verstehen, was es bedeutet, mit dir zu leben als deine Kinder. Amen. Ich möchte einen Vers lesen, auf den ich so als Sprungbrett nehmen möchte. Und zwar im Römer Kapitel 8, Vers 29, schreibt der Apostel Paulus: Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Der Apostel Paulus sagt hier, wenn ein Mensch Christ geworden ist, dann ist er zu etwas vorherbestimmt. Nämlich, wir sind vorherbestimmt, Jesus ähnlich zu werden. Das haben wir gerade gelesen. Wir sind vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleich zu sein. Und darum soll es die Stunde gehen, so zu werden wie Jesus. Wenn du Christ geworden bist, dein neues Mandat ist, so zu sein wie er. Der englische Theologe Selwyn Hughes ist vor 2 Jahren gestorben, hat geschrieben, Gott möchte, dass du und ich Jesus ähnlich werden. Gottes höchstes Ziel besteht nicht darin, uns zu Missionaren, Ärzten, Predigern oder Pfarrern zu machen. Wir sollten vielmehr seinem Sohn ähnlich werden. Alles andere muss diesem vorrangigen Ziel untergeordnet werden. Und weil dies das Hauptziel ist, müssen wir uns ernstlich damit befassen. Und das möchte ich heute tun. Ich möchte mich ernstlich damit befassen, was es bedeutet, Christ zu sein, Jesus ähnlich zu werden. Wenn man darüber redet, ich habe keine Ahnung, wie viele Predigten du schon gehört hast über Jesus ähnlich sein. In der Regel nicht allzu viele, weil wenn wir einfach darüber reden, so zu werden wie Jesus, das hat einen sehr bedrohlichen Aspekt. Und zwar deshalb, so zu werden wie Jesus, praktisch wie Gott, das scheint unmöglich und kann deshalb nur in Frust und Versagen enden. Wir könnten genauso gut versuchen, auf den Mond zu klettern. Wir wissen, wir schaffen es nicht. Und darum reden wir oft gar nicht viel darüber, Jesus ähnlich zu werden, weil wir es ja sowieso nicht schaffen. Der französische Philosoph und Theologe Blaise Pascal hat treffend gesagt, das Christentum ist befremdend. Es fordert vom Menschen, dass er sich selbst als erbärmlich, ja verächtlich erkenne, und es fordert von ihm, dass er wünsche, Gott ähnlich zu sein. Das ist befremdend. Einerseits sollten wir erkennen, wir sind Sünder. Andererseits sollten wir uns wünschen, so zu sein wie Gott. Das ist tatsächlich befremdend. Also das ist ein bedrohlicher Aspekt. Aber es gibt auch einen sehr erbaulichen Aspekt, wenn man daran denkt, so zu werden wie Jesus. Wenn einem nämlich bewusst wird, ich bin als Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen und darum bin ich vorherbestimmt, so zu werden wie Jesus, das ist eine noble Bestimmung. Wenn man darüber nachdenkt, ich bin bestimmt, so zu sein wie Jesus, charakterlich, das ist das Größte, was es je geben kann. Und wenn man daran denkt, alle anderen Ziele, die es so gibt im Leben, werden eigentlich minderwertig. Zum Beispiel gesund zu sein. Ja, ich bin gerne gesund, ich hoffe du auch. Gesundheit ist ein großes Gut. Aber was ist Gesundheit im Vergleich dazu, so zu sein wie Jesus? Erfolgreich zu sein, auch das ist eine nette Sache. Ich bin gerne erfolgreich. Aber was ist Erfolg im Vergleich dazu, so zu sein wie Jesus? Relativ minderwertig. Glücklich zu sein, ich bin froh, wenn ich glücklich bin. Aber das größte Ziel Gottes ist nicht, uns glücklich zu machen. Das größte Ziel Gottes ist, dass wir so werden wie Jesus. Das ist sein Ziel mit uns. Übrigens, das ist ein Grund für Leid. Wisst ihr, warum Gott Leid zulässt in deinem Leben? Weil Leid ist eines der besten Instrumente, uns Jesus ähnlich zu machen. Im Leid werden Menschen oft barmherzig, weichherzig, mitfühlend. Das sind alles Charaktereigenschaften, die Jesus hat. Und Gottes Ziel mit dir und mit mir ist, uns Jesus ähnlich zu machen. Darum hat Leid einen Platz im Leben. Leid ist keine Tugend, aber es hat einen Platz in unserem Leben. Nun, wie ist Jesus eigentlich? Wenn wir darüber reden, wir sollten so werden wie Jesus, jetzt kommt die Frage, ja, wie ist er? Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst gern aufschlagen mit mir. Im Lukas Kapitel 6, wenn es keine hast, dann musst halt einfach zuhören, ist auch okay. Im Lukas Kapitel 6, Vers 27 an, ist ein Teil der Seligpreisungen. Und da sagt Jesus Folgendes. Lukas 6, 27 sagt Jesus, aber euch, die ihr hört, also wer immer jetzt hört, du bist betroffen, sage ich, jetzt spricht Jesus, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar, und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr, denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr, auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr, auch Sünder leiden Sünder, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch, liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er, Gott, ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. So weit, so gut. Jetzt kommt eine Frage. Warum fordert Jesus von dir, du sollst deine Feinde lieben, du sollst Gutes tun denen, die dich hassen, du sollst jene segnen, die dich fluchen, du sollst barmherzig sein, du sollst niemand richten und so weiter. Wisst ihr, warum Jesus das sagt? Weil er genau so ist. Jesus sagt zu dir, liebe deine Feinde. Wisst ihr warum? Weil er seine Feinde liebt. Jesus sagt, segne die dich fluchen. Warum? Weil er jene segnet, die ihn fluchen. Am Kreuz hat Jesus gerufen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Warum sollen wir geben? Weil er andauernd gibt. Warum sollen wir barmherzig sein? Weil er barmherzig ist. Jesus würde nie etwas von dir fordern, was er selbst nicht ist und tut. Und weil er so ist, darum sagt er zu dir und zu mir, tut genau dasselbe. Vers 36 ist für mich der Schlüsselvers. Da sagt Jesus, denn der Höchste, Gott, er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass Gott gütig ist gegenüber den Undankbaren und die Bösen? Ich wusste immer, dass Gott gütig ist gegen die Dankbaren und die sich versuchen, gute Christen zu sein. Aber Gott ist gütig gegen Undankbare und Böse. Und weil Gott so ist, darum sagt Gott, genauso sollst du sein. Sei barmherzig, auch den Undankbaren und den Bösen gegenüber, weil ich es bin. In Matthäus 5, in der Bergpredigt, sagt Jesus etwas Ähnliches, ein bisschen anders formuliert. Matthäus 5, Vers 43, da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der im Himmel ist. Denn er, der Vater, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr allein die Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die anderen, die Nationen? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jesus sagt, Gott der Vater ist so gut. Er ist gütig, barmherzig, er vergibt, er segnet die ihn fluchen. Und weil Gott so ist und ihr im Ebenbild Gottes geschaffen seid, darum sollt ihr genau so tun. Vor ein paar Wochen, wir haben eine Frühstückspension zu Hause, waren ein paar Gäste, ein paar Ehepaare aus Wien von uns. Die wollten ein Glas Wein mit mir trinken, habe ich gemacht, ein Abendmahl. Und dann halt haben sie angefangen, über Kirche zu schimpfen, das ist halt normal. Und dann habe ich versucht, ihnen zu erklären den Unterschied zwischen Organisation Kirche und dem Herrn Jesus Christus. Und die haben gut zugehört. Und dann hat einer gesagt, nach einer halben Stunde oder so, hat er gesagt, ja, ich glaube, der Jesus, der war ja ganz okay. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Jesus war nicht okay, Jesus ist der Beste. Jesus ist exzellent. Er ist der Allerbeste. Seht ihr, was Gott der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und weil der Mensch ursprünglich im Ebenbild Gottes geschaffen war, wäre eigentlich das Normalste, dass wir genau das tun, wie wir geschaffen sind. Darum sagt Jesus, seid vollkommen. Jetzt wir sagen ja, wie vollkommen? Ja, einfach so wie der Vater im Himmel. Wenn du so bist, dann bist du okay. Weil so bist du ja geschaffen. Moralisch so zu handeln wie Gott, wäre eigentlich die Norm. Aber, wie wir wissen aus der Bibel, Bis zum Sündenfall war es so. Bis zum Sündenfall, Adam und Eva haben den Charakter Gottes wiedergespiegelt. So wie sie miteinander umgingen, so wie Adam und Eva die Tiere behandelt haben, wenn wir sie gesehen hätten, hätten wir gesehen, das ist der Charakter Gottes. Sie spiegeln Gott wieder, denn sie sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und der erste wahre Mensch, nachdem Adam in Sünde gefallen ist, der wieder auf diese Erde kam, war Jesus Christus, der Menschensohn. Und es ist wichtig zu verstehen, Jesus Christus hat uns als Menschensohn, nicht als Gottessohn, obwohl er das war, als Menschensohn hat er uns gezeigt, wie ein ganz normaler Mensch lebt und handelt. Jesus war kein Superman, er war kein Supermensch, er war nur ein kompletter Mensch, so wie Gott ihn geschaffen hat. Er hat uns genau vorgelebt, das Ebenbild des Vaters im Himmel. Darum konnte Jesus sagen, Freunde, wer mich sieht, der sieht den Vater. Darum konnte Jesus sagen, ich bin die Wahrheit. Weil Wahrheit ist immer das, was dem Original entspricht. Muss ein Beispiel nehmen. Ich sage jetzt, das ist genau ein Liter Kakao. Jetzt sagst du, wie heißt du da? Die Gudrun. Die Gudrun, die ist klüger wie ich. Die sagt, Hans-Peter, das ist ein Unsinn, das ist ein halber Liter Kakao. Ich sage, das ist ein Liter. Sie sagt, das ist ein halber Liter. Ich sage, ein Liter. Sie sagt, ein halber Liter. Wie können wir jetzt rausfinden, wer von uns beiden die Wahrheit sagt? Um es korrekt zu machen, müssten wir zur europäischen Eichstelle für Maße und Gewichte. Das ist in der Nähe von Paris, glaube ich. Dort steht nämlich das Originalgefäß von einem Liter. Das steht dort, das Originalgefäß. Im Eichamt für Maße und Gewichte. Wir fahren dahin. Und dann schütten wir den Inhalt dieses Glases in das Originalgefäß von 1 Liter. Wenn dieser Inhalt genau dem Originalgefäß entspricht, dann habe ich die Wahrheit gesagt. Wenn es nicht dem Original entspricht, dann habe ich gelogen, dann hat die Gudrun die Wahrheit gesagt. Sieh dir, denn Wahrheit ist immer das, was dem Original entspricht. Und wenn Jesus über sich selbst sagt, ich bin die Wahrheit, dann sagt Jesus, ich entspreche haargenau dem Original. Wer mich sieht, sieht den Vater, ich und der Vater, wir sind eins. Und Gott schuf den Menschen von Anbeginn, um das Original wiederzuspiegeln im Ebenbild Gottes. Im 1. Mose 1, 27 lesen wir, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. In anderen Worten, seit der Mensch sich von Gott abgenabelt hat, das ist der Sündenfall, da hat sich der Mensch von Gott abgenabelt. Seit diesem Zeitpunkt ist der Mensch nicht mehr Mensch. Er ist nicht mehr 100% Mensch, wie Gott ihn geschaffen hat, sondern nur mehr zum Teil. Um 100% wieder Mensch zu werden, brauchen wir wieder diese Verbindung zu Gott. Nachdem wir uns abgenabelt haben, das war der Sündenfall, müssen wir uns wieder an Gott wenden und Gott wieder empfangen, uns wieder annabeln an Gott. Und seht ihr, Freunde, genau dazu ist Jesus Christus gekommen. Damit wir wieder in diese Gemeinschaft mit Gott kommen können und damit wieder Mensch werden. Wir brauchen Gott, um Mensch zu sein. Major Thomas, das war der Gründer der Fackelträger, ist letzten Sommer gestorben. Alter von 93. Lebensjahr. Der hat immer gesagt, Jesus kam nicht, um Menschen in den Himmel zu bringen, sondern Jesus kam, um Gott aus dem Himmel wieder in den Menschen zu bringen, damit der Mensch wieder Mensch ist, so wie er von Anfang an geschaffen war. Nun, wie kann der Mensch wieder zum Original zurückfinden, wieder so werden wie Jesus? Und ich lese aus Lukas 6, ein paar Verse später, noch etwas vor. Im Lukas 6, nachdem Jesus gesagt hat, liebe deine Feinde, segne die dich fluchen und so weiter, sagt Jesus dann im Vers 46, und ich bitte euch, wenn ihr sonst nichts hört, dann hört diese Worte. Jesus sagt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und ihr tut nicht, was ich sage? Was nennt ihr mich Herr, Herr, und ihr tut nicht, was ich sage? Und dann das Gleichnis mit dem Felsen. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, der ist wie der Mann, der sein Haus auf dem Felsen baut. Und jeder, der zu mir kommt, meine Worte hört und sie nicht tut, das ist wie ein Mann, der sein Haus auf den Sand baut. Wie können wir unser Haus auf Felsen bauen, damit es feststeht? Nämlich, indem wir tun, was Jesus sagt. Übrigens, manche Menschen fragen sich, ob ihre Bekehrung echt war. Ob sie sich ehrlich bekehrt haben vor 5 oder 10 Jahren oder was immer. Oder ob es nicht ganz ehrlich war. Manche sind nicht sicher, bin ich jetzt Kind Gottes oder bin ich es nicht wirklich? Aber wisst ihr, ich möchte euch was sagen. Es ist gar nicht so ausschlaggebend, ob deine ursprüngliche Hinwendung zu Gott spektakulär war oder kaum bemerkbar war. Wisst ihr, was ausschlaggebend ist? Ist Jesus heute dein Herr? Das ist ausschlaggebend. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Denn Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr, und ihr tut nicht, was ich sage? Und für uns ist jetzt ganz entscheidend, und da bitte ich mich zu hören, es genügt nicht, die Gebote Jesu gut oder sehr gut zu heißen. Es genügt auch nicht, diese Worte Jesu akademisch zu studieren oder im Bibelkreis zu besprechen. Wisst ihr, was wir tun müssen? Wir müssen es tun. Wisst ihr, was das praktisch heißt? Wenn Jesus sagt, du wohl denen, die dich hassen. Das heißt, wenn du Montag zur Arbeit gehst und ein Arbeitskollege beleidigt dich oder sagt etwas Schlimmes zu dir, weißt du, was du dann tun musst? Du musst ihn segnen. Meine Frage, tust du das? Das heißt, wenn du Dienstag nach Hause kommst und deine Frau ist schlecht drauf und sagt Dinge, die nicht freundlich sind, dann sollst du für sie beten und sie segnen. Meine Frage, tust du das? Seht ihr, Freunde, es hat wenig Sinn, die Bibel zu lesen und zu sagen, ja, das klingt gut, ja, genau so soll es sein, ja, ja, genau. Und wir tun jeden Tag das Gegenteil. Und Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr, und ihr tut nie, was ich sage. Dann nennt mich nicht Herr, dann nennt mich sonst was, aber nicht Herr. Es war witzig, ich habe das vor einem Monat oder was vorbereitet, bin ich Skifahren gegangen, wir hatten so eine Gruppe bei uns, und mit dem Leiter bin ich auf dem Berg mit ihm alleine. Und dann habe ich oben von ihm ein Foto gemacht. Amerikaner, die wollen immer Foto. Foto gemacht, so habe ich so auf meine Ski gestanden. Und während ich das Foto mache, kommt so ein Snowboarder ganz langsam nur, fährt hinten rein um mich, haut hin samt der Kamera. Der ist nur weitergefahren, ihm war das egal. Zuerst einmal denkt, dem nehme ich jetzt die Skikarte. Ich war zornig. Und dann habe ich aber gerade das vorbereitet. Dann habe ich gedacht, eigentlich, was ich tun muss, ich soll den Menschen segnen. Dann habe ich gesagt, Herr, segnen, ich glaube, der braucht dich. Und wisst ihr, was interessant ist? Sobald du tust, was Jesus sagt, weißt du, was dann geschieht? Du hast Frieden im Herzen. Ich konnte bei dem Mann vorbeifahren, ihn anschauen und ihn lieben. Das geht aber nur, wenn wir mal erkennen, wir müssen das tun, was Jesus sagt. Und wisst ihr was, Freunde? Wir müssen fast einen Schalter im Hirn umlegen, wir Christen, um zu erkennen, das, was Jesus sagt, sind nicht nur gute Ideen, sondern wir sollten es tun. Und erst wenn wir anfangen, das zu tun, dann wird das Leben als Christ spannend. So viele Christen fragen sich, warum tut sich nichts in meinem Leben? Ja, wundere dich nicht, wenn du nie tust, was er sagt. Das ist ganz logisch. Jetzt habe ich noch 4 Punkte für euch. Und zwar, um das tun zu können, was Jesus sagt, braucht es mindestens 4 Voraussetzungen. Wenn du jetzt einfach sagst, ja, kein Problem, liebe deine Feinde, du Gutes denen, die dich hassen, gib, ohne zurückzuverlangen, ja, das gehe, morgen geht es an. Ich kann dir jetzt schon gratulieren, es wird nicht funktionieren, wenn du so rangehst. Es braucht nämlich 4 Voraussetzungen. Und die 4 möchte ich mit euch jetzt noch besprechen. Jetzt muss ich mal trinken. Mich haut es ein bisschen bei den Stimmbändern. Und die werden immer so, kratzen, wenn ich nichts trinke. 4 Dinge, die es braucht, um das tun zu können, was Jesus sagt. Punkt Nummer 1. Ich muss Jesus persönlich kennen und in meinem Leben haben. Das ist der Punkt Nummer 1. Du musst Jesus persönlich kennen, wenn du das tun möchtest, was er sagt. Ich möchte wieder das Beispiel der Ehe verwenden, das verwende ich oft, aber das ist legitim, weil auch das Neue Testament verwendet Christus und die Gemeinde mit Ehemann und Ehefrau, der Vergleich. Das heißt, wenn du an deiner Ehe arbeiten möchtest, braucht es eine Voraussetzung. Du brauchst einen Ehepartner. Ist nicht kompliziert, oder? Ohne Ehepartner kannst du nicht an deiner Ehe arbeiten. Wenn du an deinem Christenleben arbeiten möchtest, dann brauchst du Christus. Ist auch nicht kompliziert. Wenn du an einem Christenleben arbeiten möchtest, dann musst du zuerst Christus einlassen oder annehmen oder ihm vertrauen oder an ihn glauben. Die Bibel verwendet viele verschiedene Worte. Aber du musst Jesus haben. Das ist nicht nur biblisch, das ist so logisch, darüber will ich gar nicht weiterreden. Das kapiert ja jeder, nicht? Ohne dass ich Jesus habe, kann ich nie das tun, was Jesus sagt. Das heißt, ein religiöser Mensch wird es nicht schaffen. Wenn du nur religiös bist, ohne dass du Jesus kennst, kannst du das nicht tun. Es geht nicht. Punkt Nummer 2. Damit ich tun kann, was Jesus sagt, braucht es erstens Jesus, das stimmt absolut. Aber der zweite Punkt, und da möchte ich ein bisschen länger brauchen, weil der ist essentiell. Ich muss Jesus 100%ig vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Ich muss ihm vertrauen. Ich muss glauben, dass unser Gott absolut und allein ein liebender, gnädiger und barmherziger Gott ist, der mich persönlich kennt und liebt, genauso wie ich bin. Glaubst du das? Nicht nur in Worten, sondern glauben wir es wirklich? Ich muss glauben, dass Jesus es nur gut mit mir meint. Egal, wo ich in meinem Leben gerade stehe. Und ich muss glauben, dass Jesus der Beste ist, das, was mir passieren kann. Ich muss ein richtiges Gottesbild haben. Dostojewski hat es so schön gesagt. Ich glaube, dass es nichts gibt, was lieblicher, tiefer, sympathischer, rationeller, stärker und vollkommener ist als der Erlöser. Nur wenn ich Gott so kenne, werde ich ihm jemals vertrauen können. Das heißt, wenn du glaubst, dass Gott ein Gott ist, der sich immer ein bisschen spielt mit dir, der dich ein bisschen zappeln lässt, der dich ein bisschen so hineintreibt ins Schlimme, aber nicht zu viel. Wenn du so glaubst von Gott, wirst du ihm nie vertrauen können. Ist unmöglich. Ein Kind, das von Eltern missbraucht wird, ist nicht in der Lage, den Eltern bedingungslos zu vertrauen. Es geht nicht. Eine Sache jetzt, auf die möchte ich hinweisen. Ich persönlich wäre auf diesen Zusammenhang nie gekommen, aber ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von Dallas Willard, heißt The Divine Conspiracy. Ich glaube, das gibt es nur auf Englisch. Und er hat Folgendes gesagt: Um Gott vertrauen zu können, müssen wir das vierte Gebot beachten. Wenn du das vierte Gebot nicht beachtest, kannst du Gott nicht vertrauen. Das vierte Gebot lautet: Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit es dir wohl ergehe und du lange lebest auf Erden. Es ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Das heißt, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit es dir wohl ergehe. Das heißt, wenn du Vater und Mutter nicht ehrst, wird es dir nicht wohl ergehen. Warum? Weil wir können uns nicht selbst dankbar annehmen von Gott für das, wer wir sind, wenn wir nicht für unsere Eltern danken können, von denen wir kommen. Natürlich müssen wir nicht für alles danken, was Eltern getan haben. Manche Eltern tun furchtbare Dinge den Kindern an. Und in manchen Fällen muss man zu dem Punkt kommen, wo einem die Eltern leid tun, bevor man für sie danken kann. Aber unsere Eltern sind Teil unserer Identität und sie abzulehnen und zu verachten, bedeutet, dass ich mich selbst ablehne und verachte, weil ich von ihnen komme. Und du kannst dich nicht selbst verachten und Gott vertrauen. Das geht nie. Übrigens, Eltern zu ehren, heißt nicht, alles gut zu heißen, was sie getan haben. Wir müssen nicht das tun, was unsere Eltern getan haben, wenn sie böse, schlimme Dinge getan haben. Wir können von den Fehlern der Eltern lernen und wir können es besser machen. Ich sage das deshalb, weil oft in der Psychologie wird auch behauptet, ja, du bist ein Produkt deiner Eltern und ja, weil halt dein Vater Alkoholiker war, bist du es auch. Und weil deine Eltern geschieden sind, ja, zu 90% wirst du auch geschieden. Freunde, glaubt das nicht, das muss nicht so sein. Vor kurzem eine Predigt gehört, ich war gerade letzte Woche in England, an den gewissen Paul Scanlon, höre ich gerne zu, und hat auf seinem Shirt groß draufgeschrieben: I am not my father. Ich bin nicht mein Vater. Mein Vater war ein zorniger Mensch, aber ich bin nicht mein Vater. Ich kann es besser machen. Mein Vater war ein rücksichtsloser Mensch, aber ich bin nicht mein Vater. I am not my father. Das heißt, wir sind nicht hilflos unseren Genen ausgesetzt, sondern durch die Gnade Gottes können wir neu beginnen. Wenn wir das nicht glauben, dann wird sich die Geschichte wiederholen. Es muss nicht so sein. Aber Eltern ehren heißt nicht, gut zu heißen, was sie getan haben. Aber Eltern zu ehren heißt, Gott für sie zu danken mit allen Fehlern, die sie hatten. Und wenn du Probleme hast, mit deinen Eltern zu ehren, und übrigens ist es egal, wie alt du bist, du kannst 10 Jahre sein oder 90, kann sein, dass du ein Problem damit hast, dann gestehe dir ehrlich ein, wie deine Eltern waren, was sie getan haben und wie es dir dabei erging. Dann bekenne deine Haltung vor Gott und sag: Gott, ich war jahrelang bitter gegen meine Eltern und ich bitte um Vergebung. und dann vergib deinen Eltern. Sprich es aus. Nimm sie an, so wie sie sind. Sie werden sich wahrscheinlich nicht mehr ändern. Sei barmherzig und vergib ihnen. Und erst wenn du das tust, wirst du in der Lage sein, Gott zu vertrauen. Denn wenn du nicht für deine Eltern danken kannst, hast du ein Misstrauen in dir. Und du wirst Gott nicht vertrauen können. In Lukas 6 haben wir gelesen, seid barmherzig, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Deine Eltern, vielleicht haben sie schlimme Dinge getan. Sei barmherzig, vergib ihnen und danke Gott für sie. Also das ist Punkt Nummer zwei. Erster Punkt, um das zu tun, was Jesus getan hat, muss ich Jesus persönlich kennen. Zweitens, ich muss Jesus absolut vertrauen, dass er es nur gut mit mir meint. Dritter Punkt, damit ich tun kann, was Jesus sagt, muss ich aus seiner Kraft leben, nicht aus meiner. Ihr alle kennt die Armbänder, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Kennt ihr die? Meine Kinder haben, glaube ich, 10 davon. Sind ganz gut, die kann man gut Gespräche beginnen mit so Armbändern. Aber ich habe jetzt eine Idee. Ich werde ein anderes Armband machen. Ich bin ja Skifahrer, das ist mein Beruf, mein Leben lang. Früher bin ich auch so Bauernrennen gefahren. Und ab und zu fahre ich ein kleines Rennen noch mit. Aber ich war nie der Beste da, überhaupt nicht. Aber beim nächsten Bauernrennen werde ich mir ein Armband machen. Ich weiß nicht, ob ihr Skifahren könnt, aber der Lieblingsskifahrer meiner Kinder ist der Body Miller. Österreicher sind zwar ziemlich gut, aber der Body Miller hat heute den Weltcup gewonnen. Und der ist so cool, der ist der Liebling meiner Kinder. Und er ist ein guter Skifahrer, der Body Miller. Und vor dem nächsten Rennen mache ich mir ein Band, da schreibe ich drauf, was würde Body Miller tun? Dann werde ich an den Start gehen und beim 5. Tor werde ich draufschauen und sagen, was würde Body Miller tun, und dann werde ich es genauso machen und wahrscheinlich das Rennen gewinnen. Aber wisst ihr was, die Realität sieht anders aus. Am 5. Tor, ich weiß haargenau, was Body Miller tun würde. Aber ich kann es nicht tun. Um das tun zu können, was der Body Miller tut, bräuchte ich seine Muskeln, seine Balance und sein Koordinationsvermögen, und das habe ich nicht, weil ich zu wenig trainiere. What would Jesus do? Ist ein bisschen ähnlich, gell? Was würde Jesus tun? Ja, manchmal glaube ich schon zu wissen, was er tun würde. Aber ich kann es nicht. Seht ihr, wenn man versucht, aus eigener Kraft so zu sein wie Jesus, das endet in einer Katastrophe. Das ist ungefähr so, wir haben zu Hause, wie gesagt, die Frühstückspension in der Ramsau. Wir haben schon 5 Monate Schnee. Wir freuen uns schon, wenn es endlich mal ein bisschen grün wird. Seit 20. Oktober ist bei uns nur weiß. Und wir haben einen relativ großen Parkplatz. Und ab und zu, wenn viel Schnee fällt, der ist zu groß für die Hand, du bist stundenlang dabei, da hole ich mir den Traktor von meinem Schwiegervater. Er heiratet immer eine Bauerstochter, hast einen Traktor auch dabei. Da hole ich mir den Traktor und er hat so einen Riesentraktor. Er hat 100 PS oder was. Und mit dem Traktor räume ich den ganzen Parkplatz in einer halben Stunde, ist kein Problem. Und der Lukas, der ist jetzt schon 17 Jahre alt. Ich sage ihm, Lukas, schau mir jetzt genau zu, wie ich das mache. Weil ich bin jetzt 3 Wochen unterwegs, Reisedienst. Und du bist verantwortlich, den Parkplatz genau so sauber zu halten, wie ich, während ich weg bin. Er schaut mir zu, ist ganz beeindruckt. Nachdem ich fertig bin, bringe ich den Traktor zurück zu meinem Schwiegervater. Und dann nehme ich eine kleine Holzschaufel, drücke den Lukas in die Hand und sage, okay, wenn du mich wirklich liebst, dann wirst du das genauso tun wie ich. Tschüss. Was würdest du davon halten? Freunde, das ist eine Riesengemeinheit, so etwas. Das ist fast schon kriminell. Speziell, wenn ich ihn mit Liebe motiviere. wenn ich von meinem Sohn Lukas verlange, dasselbe zu tun, was ich getan habe, dann muss ich ihm auch dieselben Ressourcen zur Verfügung stellen, die ich hatte. Und wisst ihr, was Jesus zu dir gesagt hat und zu mir? Ihr sollt genau dasselbe tun, was ich getan habe. Ist Jesus kriminell? Ist er gemein? Nein, Jesus hat uns, wenn Jesus von dir und mir verlangt, das zu tun, was er getan hat, dann muss er auch uns dieselben Ressourcen zur Verfügung stellen, die er hatte. Und das ist der Heilige Geist. Er muss uns dieselben Mittel geben. Das heißt, wenn wir das tun wollen, was Jesus getan hat, dann müssen wir lernen, aus seiner Kraft zu leben und nicht aus unserer. Und seht ihr, ich kenne nicht wenige Christen, die bemühen sich von Herzen, das zu tun, was sie glauben, ein Christ tun muss. Und es endet immer in Frust und Verzweiflung, weil sie schaffen es nicht. Das ist wie wenn der Lukas versucht, mit der Holzschaufel, mit der kleinen Backplatte zu schaufeln. Er verzweifelt daran. Nun zur vierten. Also was braucht es, um das zu tun, was Jesus getan hat? Erstens, wir brauchen Jesus. Zweitens, wir müssen ihm absolut vertrauen, dass er es nur gut mit uns meint. Drittens, wir müssen lernen, aus seiner Kraft zu leben, mit seinen Mitteln zu leben, nicht aus eigener Kraft. Und viertens, wir müssen eine geistliche Disziplin lernen. Das Lernen von geistlichen Disziplinen. Seht ihr, auch wenn ein Mensch Jesus hat, mit der Gegenwart und Kraft Jesu Christi rechnet in seinem Alltag, von seiner Liebe überzeugt ist, muss er trotzdem gewisse Disziplinen lernen, um das zu tun, was Jesus tut. Ich kann mich gut erinnern, ich war mal in der Bibelschule, 3 Monate in England in einer Bibelschule. Und da habe ich den Bibelschulleiter dort gefragt, Charles Price heißt er. Die haben dauernd geredet von Christus in dir. Christus wohnt in dir, du kannst es nicht, Christus macht alles und so weiter. Und dann habe ich ihn mal gefragt, wie funktioniert das mit diesem Christus in mir? Und dann hat er zu mir gesagt, deine Frage ist falsch. Die Frage ist nicht, wie funktioniert es, die Frage ist, wer macht es, dass es funktioniert? Die Frage ist nicht wie, die Frage ist wer. Dann habe ich gesagt, okay, dann sag mir, wie macht der wer, dass es funktioniert? Seine Antwort war korrekt, es geht um das Wer, aber meine Frage war auch korrekt. Denn nachdem ich Christus habe, muss ich trotzdem lernen, wie ich nun mit ihm lebe. Zurück zur Ehe. Wenn du heiraten möchtest, wenn du ein Eheleben möchtest, ich sage dir eins, alles, was du brauchst, ist ein Ehepartner. Mehr brauchst du nicht und mehr kannst du nicht haben für ein Eheleben. Aber etwas kann ich dir auch noch sagen. Nachdem du deinen Ehepartner hast, weißt du noch lange nicht, wie du mit ihm leben musst. Du kannst nicht mehr haben als einen Ehepartner zur Ehe. Trotzdem musst du lernen, wie man mit dem Ehepartner lebt. Wenn du Christ bist, dann hast du Christus. Du kannst nicht mehr haben als Christus und du brauchst auch nicht mehr. Das stimmt. Das heißt aber trotzdem, dass du jetzt lernen musst, wie du mit diesem Christus lebst. Und das sind geistliche Disziplinen. In unserer Bibel wird manchmal das Wort Heiligung dazu gebraucht, aber das verwendet ja heute keiner mehr. Darum ist eins meiner Lieblingsworte im Neuen Testament, 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 7, da sagt Paulus, übe dich in der Gottesfurcht. Im Englischen gefällt es mir noch besser, da steht, train yourself to be godly. Trainiere dich selbst in der Gottesfurcht. Und dieses Einlernen, dieses Trainieren, das sind die geistlichen Disziplinen. Nun, und das ist dann das Letzte, welche geistlichen Disziplinen müssen wir lernen, damit wir das tun können, was Jesus sagt, was wir tun sollen? Nun, von wem können wir besser lernen als von dem kompletten Menschen, von Jesus Christus. Er war ein kompletter Mensch. Wie hat er gelebt als Mensch 33 Jahre auf Erden? Weil wenn wir lernen, wie er gelebt hat, dann lernen wir, wie wir leben können und müssen als Menschen auf dieser Erde. Wie hat er gelebt? Zwei Dinge. Wenn ich die Evangelien studiere, das ist herausragend. Jesus hat gelebt in totaler Abhängigkeit zu seinem Vater. Er hat oft gesagt, ich tue nichts von mir aus, ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Ich rede nur die Worte, die ich meinen Vater reden höre und so weiter. Und er hat seinem Vater absolut vertraut. Was waren demnach seine geistlichen Disziplinen? Jesus zog sich oft zurück, alleine, und redete mit seinem Vater und hörte auf seinen Vater. Man nennt das Gebet. Das hat Jesus oft getan. Er zog sich zurück in einsame Gegenden und betete. Manchmal lesen wir früh morgens, wenn es noch dunkel war, ging er auf den Berg. Dann lesen wir, am Ende eines langen Tages zog er sich zurück und redete mit Gott. Und dann lesen wir, er war in einsamen Gegenden und redete mit Gott. Außerdem, das war eine geistliche Disziplin von Jesus. Er hat sich immer zurückgezogen, immer wieder, um allein zu sein mit seinem Vater. Das war eine geistliche Disziplin. Weil er seinem Vater vertraut hat und in Abhängigkeit zu ihm lebte. Eine zweite Disziplin war, Jesus studierte und kannte das Alte Testament. In der Versuchungsgeschichte sagt Jesus dreimal, denn es steht geschrieben. Denn es steht geschrieben. Denn es steht geschrieben. Er wusste, was sein Vater sagt und wer er ist, auch von der Schrift her. Jesus verteidigte die Schwachen. Er war hart gegenüber den selbstgerechten Menschen. Und er erzählte Menschen von seinem Vater im Himmel. Nun, was sind jetzt deine und meine geistlichen Disziplinen? Und damit bin ich dann am Ende. Wenn Jesus unser Beispiel ist, wie sollten wir leben? Erstens, in völliger Abhängigkeit zu ihm. So wie Jesus abhängig war von seinem Vater, so sollten wir abhängig sein von Jesus Christus, jeden Tag, jede Minute. Und zweitens, wir sollten ihm absolut vertrauen, dass er es nur gut mit uns meint und nach seinen Willen fragen. Nun, was sind demnach unsere geistlichen Disziplinen, die wir üben müssen? Erstens, Zeit zu verbringen in der Stille mit Gott, dem Vater. Freunde, ich weiß nicht, wie ich das betonen soll. Ich könnte darüber jeden Tag predigen. Es gibt keinen Ersatz dafür. Du und ich, wir müssen uns zurückziehen und Zeit alleine haben mit unserem Vater im Himmel und dem Herrn Jesus Christus. Es gibt keinen Ersatz. Und wenn du das nicht tust, dann weiß ich etwas über dich. Es ist dir nicht möglich, das zu tun, was Jesus getan hat. Wir brauchen diese Disziplinen. Wir müssen von Jesus abhängig herleben. Und wenn wir das nicht tun, hören wir uns noch 50 Predigten an und es verändert sich nichts in unserem Leben. Selbst dieses Wochenende, hier das Osterwochenende, ich weiß, es ist viel los, man trifft viele Menschen. Aber ich möchte euch bitten, geht mal alleine in den Wald oder irgendwo hinaus und rede nur allein mit dem Herrn. Jesus hat es getan, wenn er es gebraucht hat, wie viel mehr wir. Das ist eine geistliche Disziplin. Etwas anderes, das wir lernen müssen, so wie Jesus, auf sein Wort zu hören. Wisst ihr, warum ich die Bibel lese? Ich lese die Bibel nicht, um meine religiöse Pflicht zu erfüllen. Das interessiert Gott relativ wenig. Ich lese meine Bibel, weil ich möchte lernen, Herr Jesus, wer bist du? Was hast du mir heute zu sagen? Was ist dein Charakter? Ich möchte dich kennenlernen. Darum lese ich meine Bibel. Und es ist eine geistliche Disziplin. Eine weitere Disziplin ist, Gott zu danken für alle Dinge, die mir geschehen, weil ich ihm vertraue, dass er es nur gut mit mir meint. Anderen Menschen von Jesus erzählen, so wie Jesus von seinem Vater erzählt hat. Seht ihr, das sind die geistlichen Disziplinen, die wir lernen müssen, wenn wir abhängig von Jesus und aus seiner Kraft leben wollen. Denn nur dann können wir so leben, wie Jesus gelebt hat. Also noch einmal, erstens, um das zu tun, was Jesus getan hat, müssen wir Jesus Christus persönlich kennen. Zweitens, wir müssen ihm absolut vertrauen, dass er es nur gut mit uns meint. Drittens, wir müssen lernen, aus seiner Kraft zu leben, die Kraft des Heiligen Geistes und nicht aus unserer eigenen Kraft. Und viertens, wir müssen uns ernsthaft mit geistlichen Disziplinen beschäftigen und diese Disziplinen erlernen. Übet euch in der Gottesfurcht. Und das ist das Christleben. So lebt man als Christ, im Vertrauen auf ihn. So bin ich der Christ, der ich geworden bin. Und du und ich, wir wissen ja genau, wo wir wissen, da sollte ich wirklich was ändern. Und sieh dir, es geht hier nicht um Religion, es geht um eine Liebesbeziehung. Eine Minute noch, aber das ist mir noch wichtig. Wisst ihr, ein religiöser Mensch, ich vergleiche es wieder mit der Ehe, zum Beispiel, ich komme jetzt nach Hause und ich treffe die Hannelore, meine Frau, und sage, ja, ich bin ja ein guter Ehemann. Eigentlich sollte ich sie umarmen, wenn ich sie jetzt treffe nach einer Woche. Das wäre eine gute Idee. Ja, werde ich tun. Ich bin ein guter Ehemann, tue ich. Zweitens, ich sollte sie küssen, wenn ich sie treffe. Das tut der Ehemann so, wenn er seine Frau eine Woche nicht sieht. Ja, werde ich auch tun. Ich reiße mich zusammen. Ich bin ein guter Ehemann. Ich werde es tun. Drittens, als guter Ehemann, ich soll sie fragen, wie es ihr geht. Das gehört sich einfach, als guter Ehemann soll ich sie fragen, wie es ihr geht, ich werde es tun. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Weil ich sie liebe, komme ich nach Hause, werde sie umarmen, ihren Kuss geben und sie fragen, wie es ihr geht. Aber wisst ihr, wie viele Christen leben? Ich bin ja ein guter Christ. Eigentlich sollte ich heute meine Bibel lesen. Ja, ich werde es tun. Ja, es gehört sich als guter Christ. Ja, werde schon machen. Und ich will ja Christus nachfolgen. Eigentlich sollte ich heute schon beten. Ja, Gebet gehört einfach dazu. Also, ich werde mich zusammenreißen. Ich werde heute beten. Wisst ihr, wie es wirklich ist? Wenn du Jesus liebst, wenn du ihm wirklich vertraust, weißt du, was du dann tun wirst? Du wirst mit ihm reden. Du wirst einfach mit ihm reden. Du wirst mit ihm das Leben teilen, das du führst. Und du wirst fragen, Herr Jesus, wer bist du eigentlich? Die geistlichen Disziplinen sind keine Gesetze, die ich jetzt befolgen muss, damit ich irgendwie besserer Christ werde. Wenn sie aus Liebe motiviert sind, sind es die normalsten Dinge, die du tust. Darum sagt Johannes in seinem Brief, die Gebote sind nicht schwer. Die Gebote sind nicht schwer, die sind ganz einfach, wenn sie aus Liebe motiviert sind. In der Religion geht es um Pflichterfüllung. Dann wird es schwer, diese Dinge zu tun. Wenn du Jesus liebst, dann ist es nicht schwer. Das ist der Unterschied. Ich bete noch, lieber Vater, ich möchte dir danken für die Zeit, die wir gemeinsam haben, um von dir und deinem Wort zu lernen. Ja, es gibt so viele Dinge, die uns bewegen. Und Vater, du kennst unser Herz. Du weißt genau, wo wir stehen. Wir können dir sowieso nichts vormachen und müssen es auch nicht. Danke, dass du mich so liebst, wie ich bin. Und danke, dass du nur ausschließlich das Beste für mich willst und sonst gar nichts. Und darum darf ich dir vertrauen. Ich möchte dir für mein Leben danken, Herr. Und ich bete, dass jeder in der Lage ist, das wirklich tun zu können, dir zu vertrauen. Und dann lernen, aus deiner Kraft zu leben, Herr. Jeden Tag in der Abhängigkeit zu dir, zu sagen, Herr Jesus, ich kann es nicht, aber ich muss es auch nicht. Aber du kannst es. Und ich bin gespannt, was du heute wieder tun wirst. Ja, ich kann hier keinem Menschen helfen, das weiß ich auch. Aber du kannst es. Und darauf verlasse ich mich. Ich kann nicht mal meine Frau lieben, wie sich's gehört, aber du kannst es. Und darum will ich von dir lernen. Ich kann auch meine Kinder nicht erziehen, wie ich sollte, aber du kannst es. Und so will ich auch da auf dich bauen, Herr. Und in der Abhängigkeit zu dir einfach empfangen und lernen. Und danke, dass mir die Fehler vergeben sind, dass ich nicht mich selbst knechten muss, sondern als freier Mensch leben darf, weil ich Vergebung habe, völlige. Und dafür danke ich dir. Danke für diese Osterkonferenz jetzt, für das Wochenende. Danke für die vielen lieben Menschen, Herr, die ein Anliegen und einen Hunger haben, dich mehr kennenzulernen. Und allein das zeigt, Herr, dass sie mit dir unterwegs sind und du sie segnest und zum Segen machen wirst für viele andere. Danke für Glaubensgeschwister überall auf der Welt. Herr, rüste uns zu und immer wieder neu, dass wir ein Licht und Salz in dieser Erde sind. Es ist so etwas Wunderbares, mit dir zu leben. Und dafür will ich dir von Herzen danken. Amen.